Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, hallo. Ja, da sind wir wieder, der Tag danach.
Der Tag danach, genau.
Es hört sich immer an, der Tag danach.
Okay. Ja, der Tag danach.
Es klingt irgendwie nach so einem komischen, billigen Schlager von Howard Carpendale, aber das hat er, glaube ich, nie gesungen.
Billig, keine Ahnung. Billig sei mal dahingestellt.
Kommt drauf an. Ja. Gut. Wo wir gerade bei Music sind, lass uns noch ein kurzes Thema einschieben. Apple Music Podcast startet in 3 Ländern: Deutschland, USA, UK und Japan. Ob er erzählen kann, hat gemerkt, dass das 4 Länder sind. Okay. Wie gut, dass ich das noch mitbekommen habe. Sie haben eine Pressemitteilung rausgehauen und sie starten am heutigen Tag, also Mittwoch, den 16.09.2020. Und wir, wie man so neudeutsch sagt, als Content Creator, sind vom Tag 1 an dabei und wir sind dort schon gelistet als deutschsprachiger Podcast, logischerweise. Und ich habe mich mal so umgeschaut, so viel sind da noch gar nicht aufgenommen worden, habe ich gesehen. Also die Großen, klar, die haben die da irgendwie reinbekommen. Wir wurden vor ein paar Wochen dort eingeladen, uns da einzutragen und haben das dann auch getan. Und mal schauen, was die neue Streaming-Plattform in Anführungsstrichen oder die neue Podcast-Plattform uns an neuen Hörern bietet. Ich vermute mal, das wird nur eine Hörerverlagerung sein. Viel wird das jetzt nicht bringen, nehme ich mal an.
Aber ja, man muss ja aus den einen oder anderen wird man da schon noch erreichen können. Ja.
Man muss ja aus allen Kanonenrohren schießen, hätte ich bald gesagt, um gehört zu werden.
Man muss da sein, wo die Hörer sind, ja. So, wenn die jetzt bei Amazon Music sind, sind sie bei Amazon Music, ja.
Genau, ich muss das nachher mal ausprobieren, ob man auch direkt das Ganze über den Echo auslösen kann, den Podcast, ohne dass man jetzt einen Skill dort hat. Mit Skills war es ja vorher schon möglich, aber hatten wir nicht auf die Beine gestellt. Ob das jetzt auch ohne Skill geht, müsste eigentlich funktionieren, muss ich nachher mal ausprobieren.
Genau, das können wir dann. Sollen wir es jetzt live bei unseren Hörern mal ausprobieren?
Mein Echo ist hier aus. Gut, und dann hatten wir uns letzte Woche ja so positiv über die
Firma Tesla geäußert. Wir hatten mal wieder über Tesla gesprochen, ja.
Genau. Und
ich möchte betonen, dass ich versucht habe, dich ein bisschen...
Ja, das ist ja auch gelungen, weil nach der Sendung bin ich ja nochmal so richtig abgegangen. Das ist Gott sei Dank nicht auf Band.
Nicht versendet.
Okay, man weiß nicht, ob du das noch auf Band bei dir hast. Das kann natürlich sein.
Also nicht auf Band. Wir sind ja digital mittlerweile.
Ja, okay. Nicht auf SSD oder auf Festplatte. Und ich habe ja gesagt, ich habe ja so Probleme, das Ganze zu verstehen, warum diese Qualitätsmängel immer noch teilweise flächendeckend existieren. Und das wollte mir die Firma Tesla erklären. Sie haben mich kontaktiert, sie haben mich sogar angerufen. Ich war etwas erstaunt, wo dann auf einmal sich die Firma Tesla gemeldet hat. Er hat erst die Marketingabteilung angerufen, PR-Team, PR/Marketing-Team Deutschland. Und die haben dann einen Telefontermin mit dem zukünftigen Qualitätsmanager des deutschen Werkes mit mir vereinbart. Und der hat uns beide persönlich eingeladen zu einer Werksbesichtigung, wenn das Werk dann irgendwann mal steht, wenn es fertig ist. Und er möchte uns dann erklären, wie das Qualitätsmanagement in Deutschland abläuft und was sie für Strategien ins Leben gerufen haben, um die Qualität von den Fahrzeugen, die in Deutschland vom Band laufen, an die deutsche Fahrzeugqualität heranreichen wird und sie sogar noch übertreffen wird, hat er gesagt. Da bin ich natürlich sehr gespannt.
Ist mir die Frage, mit wem vergleicht man sich dann? Ne? Alle übertreffen wird schwierig. Ja.
Ja, es würde ja schon vollkommen reichen, wenn sie auf Augenhöhe agieren könnten und Fahrzeuge auf Augenhöhe rausbringen könnten, also qualitätstechnisch gesehen. Gut. Und
ja, okay, viel gewonnen ist schon mal alleine, wenn sie die Produktion so weit im Griff haben, dass halt die Mängel, die wir auch öfter schon mal angesprochen haben, die man ja auch, wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, dann regelmäßig in der Presse lesen kann, wenn die abgestellt sind. Und was dann darüber hinausgeht, klar, daran müssen sie arbeiten, weil sie auch den Anspruch einfach haben, alleine schon von der Positionierung der Fahrzeuge, die sie haben. Ja, es ist ja jetzt nun mal, sie positionieren sich ja nicht gegenüber von einem Dacia. Von daher, da ist noch ein bisschen Luft, ja.
Ja, ich meine, wenn Sie natürlich deutsches Personal einstellen, wo man natürlich von ausgeht, also was in der Fertigung sitzt und was in der Lackiererei sitzt oder das Personal, was für die Lackierung der Fahrzeuge verantwortlich ist, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass die Qualität stimmen wird. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Qualitätsprobleme in Deutschland auftreten werden. Die Fahrzeuge, die in Deutschland vom Band laufen, werden wahrscheinlich eine höhere Qualität haben als die Fahrzeuge, die in den Staaten vom Band laufen. Davon kann man jetzt mal ausgehen, weil dort natürlich auch deutsches Personal sitzt zum größten Teil. Werden natürlich auch Leute aus dem Management, ja, aus den Staaten hier arbeiten.
Aber sagen wir mal so, der Ausbildungsstand in Deutschland ist, denke ich mal, bei Personal, was du in Anführungszeichen von der Straße weg anheuerst, dann doch nochmal ein anderes als in den Staaten. Ja. Ja, weil der Anspruch an die Ausbildung hier auch einfach ein anderer ist. Inwieweit sich das natürlich dann auch so widerspiegelt, was hinten rauskommt, muss man dann einfach mal abwarten. Aber gehen wir mal davon aus, dass es vernünftig läuft, dann muss man halt mal gucken, wie ist das Endprodukt hinten dran einfach, ja, was rauskommt. Und vor allem können sie die Qualität dann auch durchgängig wenn die Produktion dann richtig läuft, dann auch durchweg halten. Ja, das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Weil wenn sie anläuft, ja, du kannst notfalls hingehen, wie sie in den Staaten auch schon gemacht haben, guckst ja jedes Fahrzeug nochmal hinten eine Stunde lang an, ja, und machst da nochmal Nacharbeiten. Das geht, wenn du hier irgendwie noch relativ wenige vom Band hast, aber wenn dann mal die Produktion richtig anläuft, da kannst du 2, 3 Autos nochmal nacharbeiten, ja, aber nicht irgendwie alle, die am Tag dann produziert werden.
So sieht's aus. Naja, gut, ich bin gespannt und mal gucken, wann das Ding dann final fertig ist, das Werk, und wann wir dann nochmal mit Tesla Kontakt haben. Er wird dann unaufgefordert auf uns zukommen und mit uns dann einen Termin vereinbaren, dass wir uns das vor Ort angucken können, so dass er natürlich auch als deutscher Qualitätsmanager oder für den Bereich Qualitätsmanagement vor Ort ist und uns das erklären kann. Bin ich sehr gespannt. Finde ich interessant, dass Tesla reagiert hat. Finde überhaupt interessant, dass das so vorgedrungen ist, bis dorthin, auch bis zur richtigen Person. Das ist interessant, wer uns so alles hört. Ja.
Ja, da hatten wir ja auch in Bezug auf andere Firmen schon mal kurz drauf mal kurz gesprochen. Also manches Mal kommt das dann doch auch an der richtigen Stelle an und man kriegt auch mal Feedback dazu, beziehungsweise halt jetzt den Anruf und die Einladung, die wir gerne annehmen, ja, wenn es soweit ist. Muss man dann halt mal gucken, dass ich mich entsprechend frei mache dafür, aber das ist, denke ich mal, was man auf jeden Fall sich mal angucken kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Gerade wenn, wie gesagt, die Gigafactory dann mal fertig ist, und ich denke, die sind pünktlicher als der Flughafen dabei.
Das ist ja auch, sagen wir mal, eine leichte Challenge, früher fertig zu sein. Ja,
wenn sie
oder
da
schneller
nicht,
fertig zu sein.
Genau, wenn sie da nicht irgendwie noch auf irgendwelche historischen Sachen im Boden stoßen oder aber vielleicht auf eine Fliegerbombe, dann sollte das ja alles passen. Ja.
Oder vielleicht irgendwelche, irgendwelche Insekten, die unter Naturschutz stehen. Oder
komm, hör auf, das Thema darf man nicht unterschätzen. Ja, das sind ja...
Das ist in Deutschland leider ein sehr kompliziertes Thema, ja.
Ja, wie gesagt, wenn es wirklich vom Aussterben bedrohte oder seltene Arten sind, ist das ja auch durchaus eine Sache, mit der muss man sich beschäftigen. Sollte man eigentlich im Vorfeld haben, nicht während der Bauphase, wie wir es ja teilweise auch in Stuttgart hatten, ja, und auch in anderen Baustellen ja auch. Aber reiß mal in der Mainzer Innenstadt irgendwo einen Boden auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da auf irgendwelche Sachen stößt, sind sehr groß. Wir hatten das vor ein paar Jahren auch erst in Mainz wieder. Ja, der Bauvorhaben, einer fängt an zu graben und dann wird erstmal stillgelegt. Dann haben sie wieder irgendwelche Überreste von Wikingerschiffen gefunden. Keine Ahnung, ob es Wikingerschiffe oder eine alte Siedlung war, keine Ahnung. Aber ja, das hast du einfach. Es gibt Regionen, da ist es einfach so.
Ja, das ist so. Gut, Aber weswegen sind wir eigentlich heute hier? Ich glaube, wir sind heute hier, um über den Apple-Event zu sprechen oder über das Apple-Event zu sprechen.
Über der Apple-Event.
Ja, jetzt haben wir alles durch.
Fast.
Also das Event war gestern am 15., 19 Uhr.
Ja.
Mhm. Also mitteleuropäischer Zeit, 19 Uhr. Und es war auch, wie soll man es ausdrücken? Es war nicht anders zu erwarten. Es war eine Aufzeichnung, es war ein perfekt inszeniertes Video, eine perfekt inszenierte Vorführung, kann man vorab schon sagen. Wie auch die WWDC-Präsentation, alles sauber, aalglatt produziert. Fehlerfrei, ja, logischerweise.
Hat er Phil Schiller gut im Griff, ja.
Obwohl Phil Schiller hat man dort jetzt nicht gesehen, glaube ich, aber trotzdem.
Nee, aber da ist er verantwortlich
genau, für das Ganze. Das hat wohl auch alles sehr, sehr gut funktioniert, das kann man sagen. Es fing im Endeffekt damit an, dass Tim Cook gesagt hat, ja Leute, wir werden uns heute nur über zwei Produktkategorien unterhalten. Das wird einmal die Kategorie Apple Watch sein und einmal das Thema oder die Produktkategorie iPad. Ja, und das war's dann letztendlich auch. Mehr haben wir auch nicht gesehen. One More Thing gab es nicht und von daher wurden diese ganzen Erwartungen, die ich ja auch teilweise hatte, dass vielleicht noch ein paar Kleinteile kommen, in Anführungsstrichen, AirTags oder Over-Ear-Kopfhörer, die wurden komplett zerschlagen. Also er hat klar gemacht, es gibt zwei Produktreihen und gut ist. Mit dem iPhone habe ich auch gar nicht gerechnet. Das haben wir auch im Vorfeld schon gesagt, das wird nicht kommen. Die haben auch kein Wort über das iPhone verloren. Sie haben sich da absolut bedeckt gehalten, was das angeht. Und das war ja alles ganz lustig und ganz nett, dass er das gleich am Anfang sagte. Da waren einige ganz traurig, dass sie die ganzen Illusionen komplett gleich zerstört worden sind. Ja, und dann ging es zügig los. Ich glaube, das erste Produkt war die Apple Watch Series 6. Ja, das war das erste Produkt. Es gab dann noch ein paar Image-Geschichten, Customer Satisfaction und so weiter. Also das Übliche. Und dann gab es auch noch ein paar Trailer und noch ein paar Aufnahmen von Leuten, die die Apple Watch getragen haben, die denen das Leben dadurch gerettet worden ist, tralala. Also das alles, was auch schon mal so durch die Medien gerne geht, wenn man sagt, Apple ist der Lebensretter, also die Apple Watch ist der Lebensretter, ist ein nützliches Gadget, was man im medizinischen Umfeld als Observierungstool einsetzt, in Anführungsstrichen, oder Monitoring-Tool etc. Also diese übliche Beweihräucherung, in Anführungsstrichen, die man ja schon kennt von Apple. Da gab es dann halt ein paar recht emotionale Videos dazu von Leuten, denen die Apple Watch quasi das Leben gerettet hat, in Anführungsstrichen. Ja, das kennen wir schon. Ich glaube, das gab es auch schon mal bei der 5er oder bei der 4er in dem Bereich als Image-Video. So, und dann kam die Vorstellung der Apple Watch. Die erste große Überraschung war die Farbgestaltung. Es gibt eine blaue und eine rote. Was habe ich in der letzten Folge gesagt? Es könnte ja auch eine blaue Apple Watch geben. Und das haben wir gesehen. Aber allerdings nur als Aluminium-Version. Also die beiden Modelle sind nur als Aluminium-Version zu bekommen. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob man das mit Edelstahl jetzt nicht so in den Griff bekommt, also eine farbige Edelstahlversion zu gestalten oder ob das nicht möglich ist. Keine Ahnung. Also wer denn das Einsteigermodell nicht will, aber trotzdem was Blaues haben will, muss trotzdem das Einsteigermodell nehmen. Also muss trotzdem die Aluminiumversion nehmen. Die Aluminiumversion hat ja auch noch die Nachteile, dass man kein Saphirglas hat, im Gegensatz zu der Edelstahlversion. Wie ich aber heute gehört habe, ist auch das Saphirglas bei der Edelstahlversion weggefallen, sondern dieses Saphirglas gibt es nur noch bei der Edition, also bei der Titan-Geschichte. Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Die Keramikversion ist komplett rausgefallen. Es gibt keine Keramikversion mehr.
Boah, das lässt sich, glaube ich, für Schmerzen.
Hatte ich immer noch so als feuchten Traum. Aber okay, ja, aber den kann ich jetzt streichen.
Ich denke auch nicht, dass das die Mengen gebracht hat, ja, die Apple sich vielleicht vorgestellt hat.
Deswegen haben sie die wahrscheinlich rausgenommen. Keinen Absatz gefunden, das Ganze.
Ja, ich denke mal, sie haben auch jetzt, wenn sie es als Technologie Objektträger oder Besuchsobjekt hatten, denke ich mal, ihre Erfahrungen, was Produktion und dann auch draußen am Markt das betrifft, haben sie wahrscheinlich jetzt eingesammelt. Und wie gesagt, als Produkt. Also ich habe in der freien Wildbahn noch keine einzige Keramik gesehen, außer im Store.
Ich habe einmal eine Keramikversion gesehen, ja. Einmal. Ich glaube, das war bei der Dreier, ich glaube, da wurde das eingeführt, die Keramikversion, und da hat jemand eine Dreier gehabt. Ja. Ich glaube, das Projekt Keramik hat Apple jetzt erstmal zu den Akten gelegt. Es kann natürlich auch sein, dass das ein Versuchsballon war, um generell mit dem Material Keramik Erfahrungen zu sammeln. Und vielleicht war es auch die Idee, das ganze Projekt Keramik auch auf andere Produktkategorien auszurollen, und das haben sie jetzt einfach verworfen. Sprich, ein Smartphone aus Keramik oder was weiß ich.
Ne? Sehe ich jetzt eigentlich noch nicht unbedingt, dass ein iPhone Keramik vielleicht kommen sollte.
Ich denke,
das Ganze ist eingeschlafen, was Keramik betrifft.
Ja, vielleicht haben sie gemerkt, dass das so nicht umzusetzen ist und das, ja, was auch immer.
Vielleicht auch, ja, aber ich denke mal einfach, dass die Verkaufszahlen, wie gesagt, in dem Segment kauft man, wenn man, glaube ich, ein Keramikinteresse hat, generell eine andere Uhr als eine Apple Watch. Das ist genauso wie Gold. Ja. Da kauft man sich auch nicht.
Ja.
Wie gesagt, es gibt Verrückte, die haben sich eine Gold-Apple Watch gekauft.
Ja, ja.
Aber ja, das ist nicht unbedingt so die typische Smartwatch-Klientel.
Das sehe ich genauso, weil warum sollte man sich eine extrem teure Apple Watch kaufen? Die Apple Watch an sich, ob sie jetzt aus Keramik ist oder aus Aluminium ist, kann letztendlich das Gleiche. Und gerade bei so Uhren, die sich technologisch sehr schnell verändern, also wo es sehr schnell Produkterweiterung gibt oder Produktveränderung gibt oder die Produktzyklen sehr schnell getaktet sind, da macht es keinen Sinn, sehr viel Geld für ein hochwertiges Smartwatch auszugeben. So sehe ich das. Wenn ich mir natürlich einen hochwertigen Chronographen kaufe, etc., wie du es eben schon sagtest, ist das was anderes, weil den kauft man sich im Endeffekt fürs Leben. Es kann teilweise auch eine Wertanlage sein, wenn man sich die richtigen Marken aussucht. Also ich sage jetzt mal eine Glashütte in der Richtung oder eine Breitling, dann kann das durchaus auch eine Wertanlage sein. Aber eine Smartwatch ist ein schnelllebiges Produkt, und da ist das Material in Anführungsstrichen fast schon zweitrangig. So sehe ich das.
Ich bin gerade überlegen, die Series 3 ist jetzt 4 Jahre, im 4. Jahr, glaube ich. Oder?
Keine Ahnung, kann sein, ja.
Ja. Was natürlich für ein Gadget schon eine relativ lange Lebenszeit ist, allerdings für eine Uhr fast gar nichts. Ja. Wenn du mal guckst, das ist schwierig. Also auch da wieder, wie gesagt, wenn du nicht auf den Cent gucken musst, okay, dann mach. Ja. Aber ansonsten, ich würde jetzt auch nicht wie gesagt, zu einer goldenen oder zu einer Keramik greifen. Weil selbst wenn die 4, 5 Jahre getragen wird oder 6, 7, ja, die Frage ist ja, selbst wenn du sie lange hast, wie lange spielt die Uhr dann mit? Und wenn selbst nur der Akku kaputt ist, kriege ich dann hier in 5, 6, 7, 8, 9 oder in 10 Jahren A, einen neuen Akku, und B, funktioniert die Uhr überhaupt noch mit der dann, ja, keine Ahnung, iPhone oder iOS-Version, ja, die dann da ist.
So ist es.
Ja, irgendwann wird der Schwanz ja auch abgeschnitten. Ja,
ja, so sieht es aus. Also von daher würde ich es jetzt nicht einsehen, da extrem viel für Materialien zu investieren und auszugeben.
Genau, wobei
das ist aber eine persönliche Meinung.
Ja, ja.
Das muss jeder so machen, wie er kann und wie groß sein Geldbeutel ist, etc. Das ist natürlich immer eine Ansichtssache.
Genau, aber nochmal zurück zu den Farben. Ich fand das Blau und das Rot, okay, Product Red, okay, was da für ein Rot kommt, okay. Aber das Blau fand ich jetzt farblich eigentlich sehr gelungen.
Ja.
Weil du gesagt hattest, hier mit Aluminium und dann Edelstahl. Wobei ich auch wieder sagen muss, wenn ich zur Edelstahl-Version gehen würde, würde ich auch bei dem typischen Edelstahl bleiben. Ich wollte da weder in Schwarz noch irgendeine andere Farbe. Also wenn Edelstahl, dann will ich auch Stahl haben. Ja. Ich würde mir auch bei einer regulären Automatik oder so kein Gold, ja, Gehäuse, okay, das ist auch nochmal Frage des Preises, aber wie gesagt, wenn dann Edelstahl, dann auch nichts, wie gesagt, irgendwie dann nochmal schwarz oder so. Oder?
Ja, ja, klar. Ja.
Klar. Von daher ist das von den Farben her ganz okay. Vor allem ist es da auch, was jetzt so den Anschaffungswiderstand betrifft, ja noch relativ okay, was den Einstiegspreis dann betrifft.
Ja, ja, also der Einstiegspreis ist in Ordnung. Ich glaube, bei 430 oder so geht das Standardmodell los. Das ist für das, was die Uhr bietet, vollkommen in Ordnung. Da kann man echt nicht meckern. Und auch die Farbgestaltung, wie gesagt, das Blau ist ein angenehmes Blau und das polarisiert jetzt auch nicht so stark. Ich habe heute gelesen, ja, das kann man ja, da muss man aufpassen, das kann man zur Kleidung nicht kombinieren. Ich finde, das ist ein relativ dezentes Blau. Da kann man auch einen Anzug zu tragen. Also was
soll ich
das?
Hätte jetzt, also ich selbst hätte jetzt mit der Uhr kein Problem, was jetzt die, also der Rest meines oder sagen wir mal Looks betrifft. Klar gibt es dann Leute, die stimmen das alle gerne aufeinander ab, dass du dann auch wirklich modisch, wie gesagt, von A bis Z dann einfach passt. Aber alle ich selbst hätte jetzt mit der Uhr da Scheiß ja, drauf. Also ich habe ja früher mit den Armbändern oder so, ich habe ja oft dann auch gerade, wenn ich NATO getragen habe an der Uhr, auch da Farben teilweise gehabt, die haben null zu dem gepasst, was ich sonst anhabe. Aber auch gerade, das ist ja dann auch wieder dieser, manche haben dann bunte Socken an im Anzug, ja. Das ist so das Ding, mit dem sie rebellieren vielleicht. Ja. Wie gesagt, nur an und da, wie gesagt, also, nee, also, das soll mir gefallen, da muss ich Bock drauf haben. Und wenn es dann eben ein Superman-Armband ist, ja, oder halt auch das klassische Bond-Muster im NATO, dann trage ich das, ja, egal, was ich sonst anhabe.
Ja, ja, da muss man auch ein bisschen, ich sag mal so, was soll das?
Nee, wenn man da, wie gesagt, wenn man da Wert drauf legt, mein
ja,
Gott.
Aber dass das jetzt so eine große Diskussion auslöst, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, nee, aber dann, ja auch dann, nicht so dann greifst du zum klassischen Aluminium-Silber.
Ja. Dann ist gut, ja. Es ist ja kein Neonblau oder Neon
ja,
oder
ja.
Irgendwas, was da jetzt so ist. Es ist ein schlichtes, relativ blasses Blau eigentlich. Also was soll das?
Blau. Aber wie gesagt, ja. Wenn es dann halt nicht passt, passt es nicht, ja.
Naja, genau.
Dann kauft man sich eben für jede Kombination eine passende Uhr.
Oder das, genau. Ja, wie gesagt, Blau, Product Red. Und wo wir gerade bei den Äußerlichkeiten sind, können wir eigentlich auch gleich mit den Farbbändern, wollte ich gerade sagen, mit den Armbändern. Farbbänder ist was anderes. Das hat man früher in den Drucker reingesteckt. Lang, lang ist es her. Armbänder. Und das war so mein kleines persönliches Highlight, weil sie haben das da, Solo-Loop ja. vorgestellt.
Ja.
Das ist im Endeffekt ein Band, was flexibel ist, was komplett ohne Verschluss ist. Das heißt, das ziehe ich quasi es dehnt sich, es gibt nach, es hat irgendwie eine Elastizität. Beim Silikon kann ich das auch einfach nachvollziehen. Wie sie das bei diesem Geflochtenen gemacht haben, weiß ich nicht. Da wird auch irgendwas eingebaut sein, was ich bis
zu diesem Grad dehnt. Sie haben mir gesagt, diese ganz dünnen Bänder, die sie da mit drin haben, das ist aber genauso wie bei diesen Metallarmbändern, die ja auch im Prinzip diese Gummibänder drin haben. Oder heutzutage ist es ja auch Silikon, was sie drin haben. Also von daher, das
genau.
geht bei
allerdings
dem Gewebmaterial
dann auch. Ja. Muss man dann auf die Seite gehen und sich seine Größe aussuchen, weil bis zu einer gewissen Größe ist es zwar elastisch, aber man muss trotzdem gucken, wie der Armumfang ist.
Genau, sie bieten verschiedene Größen an, damit es auch vom Tragegefühl, was du dann halt auch haben willst, nicht jeder hat es halt gerne wirklich eng oder zu weit, dass man das halt entsprechend auf sein Tragegefühl halt abstimmen kann. Aber da sehe ich auch, das ist allerdings auch wieder so ein Problem, am besten machst du das halt im Store, ja. Weil ja. irgendwie 5 Stück bestellen und dann 4 wieder zurück.
Nee, es gibt eine ausdruckbare Schablone, ja, die man sich da irgendwie ausdrucken kann und irgendwie, naja gut, ja. egal. Sollte man wahrscheinlich sich im Store anschauen. Aber notfalls kann man es ja auch zurückschicken, wäre ja auch nicht das Problem.
Ja, im Store hast du halt jetzt wegen Corona das Problem. Wenn 30.000 Leute sich die Muster da jedes Mal ranziehen wollen und du musst dann, ja, das ist ja auch Schwachsinn. Was heißt Schwachsinn? Das ist halt auch scheiße von der Handhabung her.
Ja. Ja.
Gerade wenn halt so ein Produkt frisch ist und du hast da, keine Ahnung, gefühlt 1.000 Leute stehen, die sich das alles angucken wollen.
Ja gut, das ist im Moment ein Problem. Und dazu kommt noch, dass man so ein Silikon relativ schnell desinfizieren kann. Bei so einem Stoffarmband, so einem geflochtenen Armband, ist es nicht so einfach, das auf die Schnelle zu desinfizieren. Aber okay, das ist jetzt noch eine ganz andere Geschichte. Was ich aber persönlich an diesen Armbändern gut finde, sie haben auf der Unterseite logischerweise keinen Verschluss. Und das hat für mich, das für meinen persönlichen Use Case, sehr große Vorteile. Wenn ich eine Uhr trage, egal ob es jetzt eine Apple Watch ist oder ein Standard Chronograph, und damit arbeite und meine Hand auflege, dann drückt die Schließe immer ins Handgelenk rein. Wenn man jetzt zum Beispiel auch eine Schreibtischunterlage hat, die aus Leder ist, als Beispiel, dann gibt es auch Abdrücke, wenn man jetzt eine Metallschließe hat, im Leder und das, die Schreibtischunterlage nimmt Schäden. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Silikon-Solo-Loop nimmt, dann hat man natürlich nicht das Problem, dass irgendwas drückt. Das ist komplett druckstellenfrei am Handgelenk und man beschädigt auch keine Möbel etc. Wenn man jetzt die Uhr komplett durchgehend tragen möchte, und das ist mit so einem Solo-Loop-Armband natürlich gegeben. Also deswegen war das Solo-Loop-Armband mein Highlight. Also mein persönliches.
Ja, okay, die Frage ist halt immer, welches Armband hast du, wie stark trägt es auf? Aber da kannst du auch schon Probleme haben, dass das nicht unter deinen Hemdsärmel rutschen will, ja, je nachdem, wie eng der geschnitten ist. Ja, da hast du ja auch wieder ein Problem. Es ist natürlich schön, dass du einfach, oder dass du das generell das Thema Verschluss halt nicht mehr hast. Ob einem natürlich dann das Material genehm ist, ist wieder eine ganz andere Frage, ja. Aber es ist auf jeden Fall schön. Also ich will mir so ein Armband auf jeden Fall mal angucken und vor allem auch mal fühlen, ja, wie sie es trägt, welche Größen es gibt, ja, inwieweit ist das wirklich dann so für mich korrekt, weil ich trage meine Uhren generell nicht irgendwie fest. Ja, die sind immer ein bisschen lose. Da ist eh die Frage, wie gesagt, ist da dann von der Größe her, wäre da für mich was Passendes dabei. Aber das muss man sich dann, wie gesagt, einfach mal angucken, wenn sich die Lage ein bisschen entspannt hat und man da nicht dann noch elend lange draußen anstehen muss.
Ja, so sehe ich das auch. Ja, wie gesagt, das zu den Armbändern. Dann gab es natürlich von Hermes noch neue Armbänder. Die sind aber weit außerhalb meines Budgets. Da wurden dann noch ein paar, wie gesagt, neue Armbänder vorgestellt. Nike hat auch noch ein bisschen was vorgestellt. Es gibt da noch ein paar neue Geschichten, was die Nike-Armbänder betrifft. Ja, da haben sie einiges getan und das scheint auch für Apple noch eine wahnsinnig große Einnahmequelle zu sein. Ja. Deswegen schieben die auch immer wieder neue Armbänder hinterher und neue
Definitiv, Modelle. Ja.
Ja, macht ja auch Sinn. Ja, gut, dann, wo wir gerade bei den Äußerlichkeiten sind, es gab dann auch eine Menge neue Watchfaces, da möchte ich jetzt nicht auf alle detailliert eingehen. Ja, da hat auch Apple noch vieles getan. Es gibt jetzt auch ein Emoji-Watchface, jo, alles super, alles toll. Aber lass uns lieber nochmal auf die inneren Werte zurückkommen. Der Prozessor ist jetzt ein S6 Dual-Core, 20% schneller als der Vorgänger, also als der S5, basierend auf den A13, auch etwas stromsparender, auch etwas stromeffizienter, also was den Verbrauch angeht. Und da haben sie nochmal ein bisschen zugelegt. Dann gibt es einen Höhenmesser, der dauerhaft aktivierbar ist und der auf 30 cm genau misst. Das kann auch sehr interessant sein. Warum nicht?
Gerade wenn du hier viel draußen unterwegs bist und in den Bergen, also macht das durchaus Sinn, ne?
Ja, auf jeden Fall, klar. Mhm. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Always-On-Display den Höhenmesser auch dauerhaft einzublenden, wo wir gleich beim nächsten Thema sind. Das Always-On-Display wurde 20%. Nee, doppelt so hell. Mein Gott. Doppelt so hell wie das Vorgängermodell. Man hat jetzt auch die Möglichkeit, direkt im Always-On-Display zu interagieren, ohne die Uhr aus dem Sleep-Mode, in Anführungsstrichen Sleep-Mode, herauszuholen, was so bei dem Vorgängermodell so nicht möglich war. Das kann ich jetzt hiermit realisieren. Dann ist der U1-Chip on board. Da wurde ja auch lange drüber diskutiert und drüber gesprochen. Der ist jetzt da. Und ich meine, wenn jetzt in den nächsten Wochen nicht die AirTags kommen, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also es wird jetzt Zeit, denke ich, für die AirTags, wenn wir jetzt sogar schon in der Apple Watch einen U1-Chip drin haben. Dann gibt es den 5 GHz WLAN-Support. Der ist auch neu. Ja, ich denke, das sind so die grundlegenden neuen Dinge, die wir in der Apple Watch vorfinden. Ja, ich denke, zur Series 6 ist somit alles gesagt. Im Großen und Ganzen.
Und bestellt?
Sauerstoffsättigung. Messung der Sauerstoffsättigung, ja. Haben wir ganz vergessen. Weil
oh, haben wir es noch nicht erwähnt?
Nee, habe ich noch nicht erwähnt,
okay,
weil es schon so obligatorisch ist, weil man schon so viel in der Gerüchteküche immer wieder über dieses eine Thema gelesen hat, dass man es schon als Gesetz gesehen hat und dass man es schon als Usus gesehen hat, dass das Ding eine Sauerstoffsättigungsmessung in der Uhr hat. Es ist ein neuer Sensor hinzugekommen, der im Endeffekt Infrarotstrahlen in das Gewebe reinsendet oder in die Blutbahn reinsendet und wertet im Endeffekt das aus, was letztendlich zurückkommt und kann somit feststellen, wie die Sauerstoffsättigung aussieht und wie es im Endeffekt funktioniert. Das ist so die ganz grobe Erklärung, läuft quasi auf Infrarotbasis das Ganze. Ja. Ja, letztendlich eine super Weiterentwicklung. Ist jetzt in meinen Augen keine Revolution, es ist eine Evolution, aber wo gibt es in letzter Zeit schon Revolutionen? Es sind im Endeffekt nur ständige Weiterentwicklungen.
Ja, aber auch die Sachen, die man halt wirklich haben will. Du willst, ja okay, die Frage ist halt mit der Batterielaufzeit. Inwieweit hätte die Batterielaufzeit länger sein können, wenn man gesagt hätte, das Display ist nicht doppelt so hell, sondern es bleibt so wie beim Vorgänger. Aber draußen hat man ja auch oftmals gehört, ja, es wäre schön, wenn das Display heller ist. Also das ist dann halt auch wieder der Kompromiss. Ja, gibt den Leuten ja das hellere Display, wenn sie draußen viel unterwegs sind, ja, und bei der Sonneneinstrahlung und bla bla, ja, besser ablesbar. Akkulaufzeit verringert sich, denke ich mal, eher nicht. Ja, die passen ja in der Regel, was Apple sagt, gerade bei den iOS-Geräten. Wie gesagt, das wäre halt mal so interessant, ja, wenn du nicht always on hast und nicht doppelt so hell, wie viel länger würde dann der Akku zum Beispiel laufen? Das ist auch so eine Sache, warum kann man das nicht in den Einstellungen? Ja.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Uhr, keine Frage und keine Diskussion, tolle Weiterentwicklung, rundes Produkt, bis jetzt, was man bis jetzt gehört hat. Man wird sehen, wie sich das Ding dann in den ersten Reviews und den ersten Tests schlagen wird.
Genau.
Gut. Ja, dann geht es weiter mit der nächsten Uhr. Letztendlich war das ja auch schon bekannt und da war ja auch schon in der Gerüchteküche heiß gehandelt, das Thema Apple Watch SE. So viel kann man eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist letztendlich eine Apple Watch 3 mit S5-Chip, also den Chip aus dem Vorgängermodell, kein Always-On-Display, keine EKG-App. Das sind so die zwei wichtigen Dinge, die das Ding nicht hat. Also keine EKG-App und kein Always-On-Display. Irgendwo muss man natürlich auch Differenzierungspunkte haben, ganz klar. Und das sind die zwei größten Punkte. Und natürlich das kleinere Display. Das ist natürlich auch nicht vorhanden. Aber dafür deutlich günstiger, 279 US-Dollar Startpreis, ist eine Ansage. Und sie haben dann auch gleichzeitig noch ein Feature beworben, was sie eindeutig auch mit dieser Uhr irgendwie in Verbindung sehen oder auch stark den Kundenkreis, den sie dort beworben haben, sehen. Also die Uhr, habe ich so das Gefühl, möchten sie gerne in dem Bereich der entweder der Einsteiger sehen, die vielleicht nur eine in Anführungsstrichen günstige Apple Watch haben wollen, aber auch
gibt es ja allerdings dann was Günstigeres.
Es gibt immer noch die Apple Watch 3, die ist immer noch im Sortiment. Genau,
das war eigentlich mit die Überraschung. Ja. Und was mich da ein bisschen ärgert, um dem vorzugreifen, ist der Preis. Dass sie es nicht geschafft haben, die für 199 Mark in den Store zu stellen.
Ja, es kann natürlich auch sein, dass die Uhr irgendwann rausfliegen wird, die Dreier, und dass die jetzt nicht mehr so lange drin sein wird. Das weiß man jetzt nicht.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie weg ist, bevor der nächste Refresh kommt, ja.
Ja, ich kann es auch nicht verstehen, warum sie noch drin gelassen haben. Weil das Preis wäre natürlich ein
214 Euro oder was die kostet, das günstigste Modell?
Ist nochmal ein ganzen
aber gerade da, 214 Euro, warum macht doch 199 draus? Die magische Grenze, ja.
Genau.
199, genau, ja. Peng.
Ja.
Mein Gott, auf die 15 Euro hätte Apple verzichten können, ja.
Ach, übrigens, wo wir gerade bei Verzichten sind, keine Netzteile mehr im Lieferumfang enthalten. Dieses tolle 5-Watt-Netzteil ist jetzt nicht mehr dabei.
Also wisst mal, die Gerüchte in Bezug aufs iPhone haben sich ja jetzt bei der Apple Watch bestätigt. Ja.
Und ich glaube, das wird sich dann auch so weiterhin durchziehen, ja. Das ganze Thema. Ja. Und wir werden dann auch bei den iPhones keine Netzteile mehr sehen. Gehe ich ganz stark von aus.
Ich habe übrigens nicht viel heute gelesen über Berichte zur Apple Watch und bei keinem habe ich es zumindest mal beim Überfliegen gelesen, dass es fehlt. Ja. Oder so viel dazu. Ja.
Ja, und ich sag mal, sie haben, wie wir alle schon spekuliert haben, den Umwelt-Joker gezogen. Sie haben groß und breit darüber berichtet, dass das die Umwelt entlastet, etc. Elektroschrott, tralala, tralala, tralala. Den Joker haben sie dort gezogen und davon war herauszugehen, dass sie über diese Argumentationsschiene gehen, Umweltschutz. Ist ja auch richtig, ist ja auch im Endeffekt korrekt, was sie da gesagt haben. Kann man ja auch nicht anders sagen.
Sag mal, das Netzteil nicht, aber das Ladekabel ist noch mit dabei.
Das ist noch mit dabei. Das wär herbe, wenn das nicht dabei waren, wäre, ja. Weil das ist ja ein spezieller Puck. Also, genau.
Ja, aber jetzt da haben wir ja in Bezug aufs iPhone ja auch schon gesprochen, als wir darüber drüber gesprochen haben. Nee. Ja, ich sehe bei dem Netzteil an sich beim Wegfall kein Problem. Gerade also auch die Uhr, der Akku ist nicht riesengroß. Ja. Ja. Selbst wenn du über USB aufladen solltest, ja, an deinem Rechner, das dauert ja keine 3 Tage.
Nee, das geht da ja relativ zügig.
Also von daher, sehe ich
genauso.
Damit habe ich jetzt gar kein Problem. Und vor allem, ich will nicht wissen, wie viele Netzteile ich hier liegen habe. iPads, iPhones, iPods.
Ja, man darf aber nicht immer von sich auf andere schließen. Ne?
Das nicht, aber dann lass mal das weg. Samsung, Sony, ja, habe ich ja hier auch noch. Also nicht Telefon, aber andere Geräte. Ja, und die Netzteile sind auch alle USB. Ja, da habe ich mich damals auch gewundert. Da packst du das Netzteil aus und was steckt drin? Ein USB-Kabel. So. Okay, kannst du es auch für andere Geräte noch nutzen. Ja, also nur da sammelt sich so viel an oder hat sich die letzten Jahre so viel angesammelt.
Ja.
Und andere Hersteller machen es ja auch schon. Ich habe ja auch schon andere Sachen gekauft, also jetzt nichts Computermäßiges oder Telefonmäßiges mit USB-Ladevorrichtung für integrierte Akkus und da kommt nur ein Kabel mit. Und das war schon vor 2 oder 3 Jahren, als ich da gekauft habe. Da kam nur ein kleines Kabel mit und dann kannst du halt, weil, wie gesagt, das sind ja dann keine riesen Akkus, ja, das kannst du dann auch notfalls noch über den Rechner aufladen, ja. Auch wenn es eigentlich nichts mit dem Rechner zu tun hat. aber ja, wie gesagt, es gab andere Hersteller schon. Klar, wenn du dann natürlich im Cent- oder im Niedrig-Euro-Bereich unterwegs bist, was willst du da noch ein Netzteil beilegen? Ja, das macht die Sache ja unnötig teuer.
Ja, das stimmt.
Nee, aber jetzt nicht, dass die Uhr im Cent-Bereich wäre, bitte nicht falsch verstehen. Ja.
Es ist wahr. Ja. Nein. Ja, dann ging es weiter mit einem Software-Feature, was sowohl natürlich auch auf der Series 6 als auch auf der SE läuft und auf allen anderen gängigen Apple Watches, auf den WatchOS 7 funktioniert. Nämlich Family Setup.
Wow, das ist Hammer.
Oder auch Kids Mode genannt, in Anführungsstrichen. Das habe ich jetzt mal dahinter geschrieben.
Auf die Uhr gibt es noch einen Kids Mode, ja, genau.
Ja. Und das finde ich sehr intelligent, was sie da gemacht haben.
Also das war Hammer, auch gerade mit der Position oder mit den Spots, die sie hatten, wo sie dann auch die Kinder noch gezeigt haben. Also das war schon...
Im Endeffekt ist das die verlängerte Hand der Eltern in digitaler Form, wenn man das jetzt
Das mal hinten angestellt, nee, aber alleine schon, wenn du selbst sagst, deine Kinder sind noch nicht in dem Alter, wo sie ein eigenes Telefon kriegen, aber so eine Uhr durchaus Sinn macht. Gerade wenn du jüngere Kinder hast, die vielleicht noch im Grundschulalter oder gerade auf die nächste Schule gehen sind und man da ja teilweise auch andere Gadgets einsetzt oder aber ein Telefon bis jetzt eingesetzt hat, irgendein günstiges, was man denen mitgegeben hat, damit sie entweder halt kurz erreichbar sind, was sie mit einer Cellular ja auch wären, mit einer Uhr.
Deswegen gibt es die SE zum Beispiel auch als also nicht nur deswegen, sondern die gibt es halt als Zellular-Version,
genau,
die
SE. Genau. Und auch wenn du früher gesagt hast, okay, du installierst auf dem Telefon noch eine App, die dir Bescheid sagt, wenn das Kind außerhalb gewisser Grenzen sich bewegt. Nicht direkt vom Schulweg nach Hause, sondern irgendwie nochmal einen Umweg macht. Nicht auf, wie gesagt, hat Sport, ja, und anstatt auf den Sportplatz zu gehen, ja, keine Ahnung, hängt sie irgendwo im Einkaufszentrum ab oder so. Das gab's ja jetzt auch schon, wo Leute oder wo Eltern sich dann die Apps entsprechend auf die Telefone geladen haben. Da sind jetzt Funktionen, die bietet die Apple Watch oder iOS dann auch an. Inwieweit das natürlich dann Sinn macht, ist eine andere Frage, weil man sollte ja eigentlich mit den Kindern auch einen entsprechenden Umgang, auch ein offenes oder ein Vertrauensverhältnis haben. Sowas macht, denke ich mal, eher halt in Bezug auf Notfall Sinn, ja, wenn wirklich dem Kind was passieren sollte, ja, oder es in dem Alter ist, und mir ist das als junger Schüler auch schon passiert, ich bin in den falschen Bus eingestiegen, ja, stand im falschen Ort, ja, auf dem Heimweg. Das sind halt so die Fälle, wo es, denke ich mal, Sinn macht, aber das, um da wirklich zu überwachen, ja, geht das Kind auch wirklich, oder ist es von 3 bis 4, ja, auf dem Sportplatz oder so, ja.
Ja, ja, aber generell finde ich diesen Mode sehr interessant.
Ja, klar.
Toll umgesetzt. Und es schließt sozusagen so eine Alterslücke für ein Smartphone noch zu jung, aber es wäre schon schön, wenn es Kontakt aufnehmen könnte in irgendeiner, wie du es eben schon gesagt hast, in speziellen Situationen. Und man kann das Ganze auch einschränken, man kann halt auch festlegen, welche Kontakte sie oder das Kind anrufen darf. Und man kann auch, wie gesagt, vorgeben, mit wem sie in Kontakt treten dürfen, die Kinder.
Genau, aber wie gesagt, das Hammermäßige ist, dass du zum iPhone nicht mehr ein iPhone brauchst. Du kannst das alles über das Gerät zum Beispiel der Eltern machen. Du kannst mit einem iPhone 5 Apple Watches zum Beispiel einrichten, und nicht nur für die Kinder, sondern vielleicht auch für deinen Opa oder deine Eltern, die im entsprechenden Alter sind, und die die SE unterstützt ja auch zum Beispiel die Fallerkennung. Dann braucht aber, wie gesagt, derjenige kein eigenes iPhone haben, sondern du kannst es mit deinem einrichten, der kriegt die Uhr Ende Gelände.
Ja, gut, aber die Uhr, noch eine eSIM, ganz klar, wenn er nutzen möchte, genau. Die Uhr bekommt auch eine eigene Rufnummer, das ist auch ganz entscheidend. Und wie du es eben schon sagtest, auch für Senioren interessant, die nicht mehr in der Lage sind, ein Smartphone vernünftig zu bedienen.
Ja, oder auch kein Interesse daran haben, sich damit zu beschäftigen.
Das kann auch sein.
Und vor allem, du brauchst dann, wie gesagt, der braucht ja auch nicht mehr dann das iPhone, ja, sondern du richtest ihm das ein, der kriegt die Uhr, der kann die benutzen, sieht deine Uhrzeit drauf, keine Ahnung, kriegt gleich noch 2, 3 andere Infos, ja, die er gerne hätte, ja, wie das Wetter zum Beispiel, ja, zum Spazieren gehen. Und alles andere, ja, braucht er sich nicht drum kümmern. Peng.
Er muss sich nur darum kümmern, das Gerät aufzuladen. Das ist der einzige
Punkt, okay,
wo er sich halt selbst darum kümmern muss. Ja. Und das muss er natürlich auch anlegen, das Gerät. Das sind die beiden Dinge, die er noch tun muss. Und das Schöne ist natürlich auch gerade bei Senioren, angenommen, sie fallen jetzt irgendwo hin und das Smartphone oder das Telefon liegt jetzt entfernt, aber deine Apple Watch, die hast du die hoffentlich dann angelegt, hast du am Arm und kannst dann darüber, wenn du noch in der Lage bist, deine Finger zu bedienen in der Situation, kannst du deine Hilfe rufen und kannst dann jemanden anrufen oder den
SOS-Knopf drücken.
Ja gut, bei einer Fallerkennung, richtig, genau. Ja. Genau, aber dafür sehe ich dieses Family-Setup als prädestiniert für dieses Thema, und gerade auch bei den Kindern ist es das Gleiche, die können das Ding so schnell nicht verlieren, das Ding ist am Arm, ist angelegt, und so ein Smartphone, ja gut, kann man vielleicht eher verlieren als eine Apple Watch.
Ne? Ja, wobei, nicht verlieren, sagt das, also ich kann mich noch an meinen Sportunterricht erinnern, wir durften da keinen Schmuck tragen, also auch keine Uhr, die musstest du ablegen.
Genau. Ja, klar, okay.
Da, ja, muss man halt ein bisschen aufpassen, aber ansonsten, klar, die trägst du und in der Regel hast du sie ja an.
Ja. Im Normalfall.
Ja.
Sie hast du jedenfalls, hat man natürlich eher am Körper als ein Smartphone, sagen wir es mal so. Ja, also Family Setup, tolles Feature. Und ich denke, damit können Sie sich auch noch ganz neue Kundenkreise erschließen. Und haben Sie natürlich auch die SE gut positioniert und auch gut beworben.
Ja, ja, vor allem auch gerade diese Positionierung für Kinder, ja, die im Uralter sind, aber vielleicht noch nicht in dem Telefonalter, ja.
Ja.
Ja. Oder dem du auch kein iPhone geben willst, ja, die vielleicht, keine Ahnung, noch mit einem günstigen Flipphone von vor gefühlt 20 Jahren von dir unterwegs sind, weil das vollkommen ausreicht, ja, um im Notfall mal anzurufen. Die können aber trotzdem, wie gesagt, in Zukunft eine Apple Watch haben, ja.
Ja, das ist eine sehr gute Vorstufe zum Smartphone. Ganz klar.
Oder die Alternative. So die Alternative. Wie gesagt, vielleicht ist es ja irgendwann komplett unabhängig.
Ja, das kann alles passieren. Und ich denke, das wird sich auch dahin entwickeln können. Ob das denn wirklich so passiert, wie wir uns das vorstellen, ist eine andere Sache. Mhm. Aber das Potenzial ist da, klar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir die beiden Uhren verlassen und gehen zu den beiden Tablets, würde ich.
Wie gesagt, alle, dass es die Series 3 noch gibt. Okay, vielleicht, du hast wahrscheinlich das Lager noch irgendwie voll, in Anführungszeichen. Du kannst sie günstig produzieren, weil du das jetzt schon so lange machst. Aber wie gesagt, dass man da nicht die 199 hingekriegt hat. Gerade jetzt zum Weihnachtsgeschäft dann hin, ja. Okay, wir sind jetzt gerade mal hier Ende Sommer. Okay, klar, wir sind noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Aber so 199, auch gerade wenn du sagst, so in Bezug auf vielleicht fürs Kind oder so.
Ja, klar. Ja, ist im Moment ein bisschen undurchsichtig, in Anführungsstrichen, warum sie die da drin haben. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar da irgendwo rumliegen, die sie abverkaufen wollen. Kann möglich sein, aber
Egal.
Ja.
Egal.
Gut. Und wie gesagt, das Design der Uhren hat sich somit auch nicht verändert. Mhm. Alle Armbänder sind weiterhin noch kompatibel. Das nochmal als großen Pluspunkt. Damit hat man noch im Endeffekt von der ersten bis zur aktuellen Generation eine Kompatibilität aller Armbänder. Muss man ganz, ganz groß, als ganz großen Pluspunkt immer noch dazu sagen, finde ich. Gut, ich würde sagen, lass uns die Uhren verlassen und lass uns zu den Tablets gehen.
Okay.
Oder war jetzt noch irgendwas, was du den Uhren sagen möchtest? Mhm. Gut. Nee, lass uns noch zu einem Thema dazwischen kommen. Dann ist das auch abgehakt. Apple Fitness Plus oder Plus, wie man das ausdrücken mag. Für uns in Deutschland im Moment wenig interessant, weil es ist nur in englischsprachigen Ländern derzeit verfügbar. Und bei uns wird das so schnell nicht kommen. Sie haben sich doch nicht konkret zu geäußert, wann das kommen wird. Sie haben nur gesagt, es kommt. Wann? Keine Ansage. Ist auch wahrscheinlich nicht so einfach, diesen ganzen Content, der da produziert wird, den auch vernünftig und zeitnah zu synchronisieren. Weil Fitness Plus ist im Endeffekt eine Workout-Geschichte. Also dort sieht man Videos. Und man kann verschiedene Sportarten oder verschiedene Workout-Szenarien dort abfahren lassen. Radfahren, Laufband, Rudern, Intervalltraining, Krafttraining, Yoga, Tanz und ich glaube auch Meditation ist auch dabei gewesen. Das sind so die Kernbereiche, wo Fitness Plus auftrumpfen möchte. Jede Woche möchten sie neuen Content hinzufügen zu dieser ganzen Geschichte mit erstklassigen Trainern natürlich. Da haben sie besonders viel Wert drauf gelegt, das nochmal zu betonen. Selbst produziert in eigenen Studios diese ganze Geschichte. Und es ist eine Apple Watch erforderlich für diese Geschichte, ganz klar. Sonst funktioniert es nicht. Nee, was heißt klar? Also man braucht sie dafür. Auch wieder geschickt, um den Verkauf nochmal ein bisschen aus der Richtung anzuheizen. Wer sich jetzt eine neue Apple Watch kauft und in einem englischsprachigen Land unterwegs ist, also dort, wo die Funktion oder Apple Fitness Plus verfügbar ist, bekommt 3 Monate kostenlos. Auch eine schicke Sache. Und das Ganze ist im Endeffekt gekoppelt mit dieser ganzen Videogeschichte, mit diesen ganzen Videotrainings, die man dort hat. Kann man entweder auf dem iPhone, iPad oder Apple TV anschauen. Und dazu braucht man, wie gesagt, um die ganzen Parameter, also seine ganzen Gesundheitsdaten zu erheben, Herzfrequenz und so weiter und so fort, also alles, was man über die üblichen Apple-Sensoren erheben kann, braucht man halt die Apple Watch. Und das Fitnessprogramm und die Apple Watch interagieren sozusagen. Das heißt, sie möchten deinen Fitnesszustand auf das Fitnessprogramm anpassen und das Fitnessprogramm passt sich dann dementsprechend auch auf deine aktuelle Situation an. Und schlägt dir jetzt nicht unbedingt vor, jetzt dreh mal höher auf deinem Spinningrad, sondern es interagiert mit deiner aktuellen Körpersituation. Ob das natürlich auch so funktionieren wird, ist eine andere Sache. Da bin ich im Moment skeptisch, ob das so passt. Muss man halt auch sehen, wie sich das letztendlich in der freien Wildbahn verhalten wird oder unter Live-Bedingungen verhalten wird, diese ganze Geschichte. Ja, das sind so die Kernfunktionen von Apple Fitness Plus. Und $10 soll das dann im Monat kosten. Oder $79, wenn man gleich ein ganzes Jahr bezahlt. Das sind so die Eckdaten. Und ich glaube, bei Peloton hatten sie schon so ein bisschen ins Kissen geweint.
Ah, und ja, Freeletics.
Freeletics, ja.
Die sind ja, ja, ein ganz großer Anbieter eigentlich in dem Bereich. Ich weiß jetzt nicht, wie die preislich liegen. Aber die sind jetzt eigentlich die, die mir auch jetzt gerade wieder einfallen, weil ich zuletzt gerade Werbung auch gesehen habe von Freeletics. Dann hatte noch ein neuer irgendwie zuletzt mal Fernsehwerbung geschaltet, da habe ich aber den Namen auch schon wieder vergessen. Und wie gesagt, ein Zehner im Monat, wenn das Angebot stimmt und es auch so vernünftig gemacht ist, dass du das dann auch, oder dass die Anleitung auch wirklich so gut ist, dass du das zu Hause auch noch oder selbst in Eigenregie noch vernünftig machen kannst. Wie gesagt, alle Freeletics ist ja eigentlich, auch wenn wir nicht gesponsert werden, ja, ist er eigentlich mit einer der Anbieter, ja, so viel ich weiß, auf dem Markt. Von daher, da ist auf jeden Fall was da. Und wenn du das dann zu deiner Hardware auch noch passend selbst machst, die kaufen ja auch nicht ein, sondern wie du es eben gesagt hast, wir produzieren das ja alles selbst. Da wird anscheinend, oder wird meiner Meinung nach dann auch entsprechend Qualität rauskommen. Ist der Preis, denke ich mal, durchaus okay.
Ja, absolut. Absolut. Und ist ja wieder geschickt gemacht. Man braucht eine Apple Watch dazu, man fördert den Verkauf der Hardware, man pusht das Ganze nochmal so ein bisschen. Ganz, ganz gut gemacht, klar. Warum nicht?
Ja, okay, man, das ist halt die Frage, wie ist die Qualität? Dann darüber kannst du vielleicht auch nochmal dann die Hardware verkaufen. Ich sehe es im Moment eigentlich mehr noch als Angebot für Leute, die eh schon die Hardware entsprechend haben. Das würde ich jetzt eher mal sehen. Gerade auch, weil sie ja selbst wissen über den Store, und das ist ja auch wieder die Sache, wo ja dann auch der ein oder andere Entwickler wieder meckert. Apple hat die ganzen Nutzerdaten, die wissen ja auch, wie die Downloadzahlen sind, ja, von diesen Apps. Die wissen, wie viele Leute auch entsprechend In-App-Käufe machen, welche Umsätze da zu generieren sind. Und ja, vielleicht haben sie auch einfach gesehen, hier, da das ist ein Markt, der, das macht für uns Sinn. Ja. Und für einen Zehner, wie gesagt, im Monat.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und es ist im Endeffekt auch ein Pluspunkt mehr auf der Apple Watch Feature-Liste, die man halt dort hat.
Es ist halt auf jeden Fall auch nochmal, ja, Umsatz für deine Service-Spalte. Ja.
Ja, ja, klar. Und Service ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei Apple. Oder der gewinnt ja immer mehr an Bedeutung in den letzten Jahren, klar. Wo wir vielleicht mal das nächste Thema einschneiden könnten, Apple One. Tja. Er hat mich jetzt nicht so von den Socken gehauen, aus den Socken gehauen, das Ganze.
Ich habe mich jetzt gerade bei dem Thema noch nicht so eingelesen.
Es gibt im Endeffekt drei verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt nicht die genaue Konstellation im Kopf. Gestern habe ich es noch im Kopf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es aber heute wieder irgendwie verdrängt, weil es mich gestern schon nicht geflasht hat. Es gibt verschiedene Konstellationen, wo man sich seinen One-Dienst da zusammenschnipseln kann, zusammenstellen kann. Der teuerste liegt bei 29,95 im Monat. Und ich glaube, sie haben ausgerechnet, dass man so $8 spart, wenn man den auswählt. Und sie versuchen dann natürlich die Sachen wie Apple TV Plus und Arcade, alles das, was jetzt nicht so der Burner im Moment ist, so ein bisschen unter die Leute zu bringen und das in einem Mega-Bundle, in Anführungsstrichen Mega-Bundle zu verpacken. Aber umgehauen hat es mich jetzt nicht.
Wenn ich es aber richtig verstanden habe, ist Fitness nicht Teil davon, ja?
Nein. Nein.
Auch eine verpasste Chance. Das ist auch eine verpasste Chance, weil gerade wenn du mal auch in den hochpreisigen Fitness-Abos unterwegs bist, wäre es die Frage gewesen, inwieweit du da mit einem Apple One, wo auch Apple Fitness drin ist, hättest noch Leute holen können, die ihre anderen Abos gekündigt hätten, wenn sie sehen, okay, für einen Fünfer mehr oder vielleicht auch für dasselbe Geld kriege ich Apple Fitness plus Apple Music plus Apple TV plus Arcade. Ja, Arcade ist vielleicht nicht ganz so interessant, aber plus Music, ja, was ich ja für ein Workout auch brauche und wo ich vielleicht Spotify habe, ja, habe ich dann damit drin. Ich habe mein, wie gesagt, kann vielleicht, wenn ich vom Workout zurückkomme und mich auf die Couch fläze, dann nochmal bei Apple TV was gucken. Ja, wenn mich da was interessiert, ja, ist ein Preis mit drin und ich habe mein Apple Fitness.
Ja, auf jeden Fall. Also das im Standardpaket, also im Startpaket, hast du Music, TV Plus, Arcade und iCloud mit 50 GB und das kostet dich dann im Monat, das ist das Individual-Paket, nennt sich das, kostet dich das dann 14,95 Dollar pro Monat. Und dann gibt's das Family Package, das kostet dann 19,95, hat Music, hat TV Plus, Arcade, iCloud mit 200 GB. Ja,
da okay, ist dann, die iCloud-Größen sind ein bisschen ein Witz, ja.
Und dann kommt das Premium-Paket oder Premier, wie sich das bei denen nennt, kostet, wie gesagt, die 29,95. Music, TV Plus, Arcade, iCloud mit 2 Terabyte, News ist für uns uninteressant, gibt es ja hier noch nicht. Und du hast, dort hast du Fitness Plus mit drinne.
Ah, okay, bei einem 30er. Das ist allerdings auch, dann auch wieder kein Family. Das ist Nein. Das Premium. Mhm.
Genau.
Ah, das ist halt echt die Frage, was dann so andere vergleichbare Dienste dann kosten. Weil
aber ob das Premium so bei uns kommen wird, bezüglich, wie gesagt, News Plus, was es ja hier so noch nicht gibt, ist auch die Frage, ob das überhaupt bei uns lokalisiert wird.
Ja, vor allem wann kommt Fitness nach Deutschland, ja.
Genau, das sind ja auch diese beiden Punkte, die noch nicht geklärt sind. Und das sind jetzt auch immer nur die Quellen für
das sind ja die Dollarpreise jetzt gewesen, oder?
Genau, das war ja auch eine Quelle aus Amerika. Ja. Also nichts, was im Moment für uns hier relevant ist.
Ja, aber 30 Dollar, das ist ja dann nochmal ein bisschen mehr in Euro. Schwierig, ja.
Also gut, wer natürlich diese ganzen Dienste möchte und sie auch nutzt, ist damit sicherlich ganz gut aufgestellt. Aber ja, so umgehauen hat es mich jetzt nicht.
Nee, vor allem der Preis auch nicht. Klar, was hätte ich erwartet? Oder was willst du erwarten? Also ich hätte ein bisschen günstiger getippt.
Ja gut, 2 Terabyte iCloud, ja, okay.
Nee, gerade bei den Kleinen, ja, das ist meiner Meinung nach auch bei dem Family-Tarif ist zu wenig inklusive. Klar, du kannst wahrscheinlich noch dazu buchen, aber das macht es ja dann auch nur wieder teurer. Aber gerade für die Familie 200 Gigabyte,
ist ein bisschen, ja, kommt also, immer darauf an, wie groß die Familie ist.
Ja, und kommt
man die Daten Ganze nutzt. Das ist
dann, aber wenn dann jeder anfängt, gerade heute mit den Smartphones, mit Video und Fotos,
ja,
alleine da das Backup.
Naja, klar.
Klar, wenn du irgendwie eine dreiköpfige Familie bist, wo nur zwei ein iPhone nutzen und vielleicht da auch nicht viel passiert, okay, ja, dann reicht das aus. Aber alleine meine iPhoto-Bibliothek ist schon größer als 200.
Ja, stimmt.
Mit meiner Frau kombiniert, okay, klar, viel Doppelte, aber da kommen wir nicht hin. Und wir sind, wie gesagt, wir sind so zweit. Ja. Mhm.
Gut. Wird man sehen, wie sich das, wie das angenommen wird, dass das ganze Angebot oder wie die Dienste angenommen werden oder diese Bundles angenommen werden. Schauen wir mal.
Ja, ich denke mal, das ist schon interessant, gerade wenn du mal guckst, was normalerweise Apple Music oder überhaupt ein Musikabo und dann auch nochmal ein Filme-Abo kostet. Ja, oder gerade sagen wir mal Spotify und Netflix, wenn du das zusammen, das Angebot, also das Programmangebot, gerade halt bei Apple TV, ist halt immer die Frage. Ja, wenn das halt das einfach stimmt und sich noch entsprechend entwickelt, okay. Aber gerade in Bezug auf Netflix und mit dem an mehr und auch an Content, was sie einfach haben, ist es halt schwierig. Ja. Mhm. Aber das ansonsten, wie gesagt, was waren es, 14 oder 15 Dollar für das, das Einstiegspaket? Für Musik und Film ist okay. Kannst du eigentlich nicht meckern, ja. Und du hast Arcade ja noch mit dabei.
Ja, gut.
Was du halt so nochmal als Zusatzding damit dazu kriegst, ja. Mhm. Aber der Preis ist an sich schon okay, ja. Mhm. Nee. Nur bei den Paketen hinten dran wird es halt schwierig, gerade bei den Inklusivvolumen halt. Mhm. Aber ja.
Oh ja.
Ja.
Gut. dann lass uns die ganze Software und ganze Service-Sparte verlassen und lass uns wieder zu Hardware, zur Hardware übergehen. Da gab es zwei neue iPads. Das erste iPad, das ist relativ schnell abgefrühstückt. Das war das iPad der 8. Generation. Im Endeffekt klassischer Speedbump. Da gibt es einen neuen Prozessor, den A12. Der A12 hat da jetzt Einzug gehalten, 10,2 Zoll, nach wie vor gleiche Größe. Da hat sich nicht viel geändert. Das ist im Endeffekt auch das Brot- und Butter-iPad, das iPad für die Massen. Und ganz klar hat man auch bei der Präsentation gesehen, dass sie nochmal verstärkt auch das im Bereich der Education, der Lehranstalten bewerben das Produkt. Man hat auch nochmal die Chromebooks unter Beschuss genommen. Das Ding ist 6-mal schneller als die meisten Chromebooks. Da haben sie nochmal ganz aggressiv in meinen Augen auch nochmal Vergleiche gezogen mit Android-Tablets, mit irgendwelchen Standard-Windows-Laptops und wie gesagt Chromebooks. Und das war wieder so eine Sache, die hätte jetzt nicht unbedingt Not getan. Ja, ich kann es verstehen, Chromebooks ist ein sehr großer Konkurrent in den Staaten, da spielen die eine wesentlich höhere Rolle im Education-Bereich als bei uns. Bei uns spielen Chromebooks so gut wie gar keine Rolle, auch wenn Google in den letzten Monaten stark versucht hat, mit irgendwelchen YouTube-Kampagnen, wo sie irgendwelchen YouTubern Chromebooks in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, macht mal Werbung und macht mal und dreht mal die Werbetrommel. Hat es auch nicht viel gebracht, um die Chromebooks bei uns mehr ins Bewusstsein zu rufen und für eine größere Verbreitung zu sorgen. Die Dinger spielen nach meiner Meinung hier bei uns kaum eine Rolle. Das sieht in den Staaten, wie gesagt, etwas anders aus. Aber 8. Generation iPad, eine runde Sache in meinen Augen. Gerade wenn man sich den Startpreis anguckt, da liegt das Ding mit einer 32 GB Konfiguration bei uns derzeit bei 369,40 €. Diese komischen Preise kommen wegen der temporären Mehrwertsteuersenkung zustande. Ja, rundes Produkt, ja, Speedbump und das war's. Hm? Oder hast du noch was zu sagen zu dem Ding? Gut. iPad Air der 4. Generation, das deutlich interessantere Gerät und ein Gerät, was bei mir persönlich Begehrlichkeiten geweckt hat, muss ich zugeben. Ich wäre ja auch mal dran, mein Gerät hier abzudaten. Da ging es los mit den üblichen Dingen, die eigentlich auch in der Gerüchteküche stark gehandelt worden sind. Die haben sich hier bewahrheitet. Wir sehen ein fast randloses Gerät. Auf allen Seiten sind die Ränder im Endeffekt gleich dünn oder gleich dick. Das hat sich bewahrheitet. Das Design ist im Endeffekt stark an das iPad Pro angelegt. Man kann es, denke ich, auf den allerersten Blick kaum unterscheiden, wenn man es so aus der Ferne sieht, wenn man das 11-Zoll-Gerät, das iPad Pro 11-Zoll mit dem 10,9-Zoll-Gerät vergleicht. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Also das iPad 4 hat iPad Air 4 hat 10,9-Zoll Display-Diagonale und sie haben den Touch-ID-Button oder Sensor in den Einschalt-Button verlegt. Da haben sie auch nochmal ein bisschen auf die Trommel gehauen oder aufs Blech gehauen, wie man es auch nennen mag, was das Ding so kann. Der kleinste Fingerprint-Sensor überhaupt am Markt. Also die haben das nochmal so ein bisschen hervorgehoben, dass das wirklich High-End ist, was da drin steckt, sensortechnisch. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil die Sensorfläche doch relativ klein ist. Ist schon interessant, dass das funktioniert. Sie haben eine Magic Keyboard-Kompatibilität. Das heißt, das Ding ist also auch mit den Pro-Keyboards, mit den Magic-Keyboards für die Pro-Serie kompatibel oder besser gesagt, das mit dem 11-Zoll für das 11-Zoll-Gerät kompatibel. Wir haben etwas aufgebohrteres Display, ein P3-Farbraum, True-Tone, das hatten wir, glaube ich, auch schon im Vorgängermodell, logischerweise. Und 12-Megapixel-Single-Cam auf der Rückseite, die 4K kann bei 60 FPS. USB-C-Anschluss, im Endeffekt auch das aus dem iPad Pro geerbt. Und es gibt ein paar neue Farben. Silber, Space Gray, Blau, Grün und irgendwie noch so ein Goldton. Das Grün, das hat mich etwas verwundert, das polarisiert doch stark. Hat mir aber auch irgendwie gefallen. Also ich würde es mir jetzt zwar nicht kaufen, dafür bin ich nicht mutig genug, mir jetzt ein grünes oder so ein Chromgrün, Metall-eloxiertes iPad zu kaufen, aber irgendwie hat mir das gefallen. Obwohl, ich könnte mir auch das vorstellen, das in Kombination mit dem schwarzen Magic Keyboard, das sieht nicht so prickelnd aus, glaube ich. Also das trifft es jetzt nicht so. Des Weiteren haben wir noch eine Kompatibilität mit dem Pencil 2. Tja, das sind so die größten Erneuerungen. Und A14 Bionic, 5 Nanometer. Das sind, denke ich, nochmal so zwei Dinge, die erwähnenswert sind, gerade auch diese 5 Nanometer Geschichte. Und jetzt kommt ein ganz großer Punkt, der sich bei mir auftut, ein ganz großes Fragezeichen. Das ist das erste iPad, was jetzt diesen A14 drin hat. Und das aktuelle iPad Pro ist ja denn auf dem Papier gesehen, auf jeden Fall, nicht nur auf dem, das wird auch in der Praxis langsamer sein, weil es hat ja noch den A13X drin. Und da frage ich mich jetzt, ist jetzt im Endeffekt das aktuelle iPad Air, also was jetzt kommen wird, das 4er, die bessere Empfehlung für Leute mit Performance-Ansprüchen, anstatt ein aktuelles iPad Pro? Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht.
Die Frage ist, welcher 14 ist denn bitte drin?
A14 Bionic.
Ja, aber wird es im iPad Pro dann ein X, ein Z? Das weiß
ich
ja nicht.
Ja, aber ich rede jetzt vom aktuellen Stand, wie es jetzt
ja, aussieht im Moment. Ja, aber das hast du doch immer.
Ja.
Das hast du doch immer. Da kann, wie gesagt, die haben halt jetzt den neuen Chip da drin und Ende.
Natürlich muss das iPad neue Pro iPad kommt Pro
und dann ist es schneller.
In der Performance. Das muss natürlich einen anderen Prozessor drin haben oder es muss andere Leistungsdaten haben,
die anders sind. Ja, aber die Frage ist ja auch, wie gesagt, selbst wenn da der 14 kommt, hast du mehr Kerne, ja, mehr GPU-Einheiten drin. Ja, wie ist der A14 im iPad getaktet? Dann musst du jetzt einfach mal abwarten, wenn halt die neuen iPads kommen. Aber, ja, und klar, aber du musst auch mal gucken, wie alt ist dann bitte das Pro?
Das aktuelle Pro wurde jetzt erst abgedatet im Frühjahr.
Ja, aber jetzt sind wir wieder hier quasi hier iPads für Ende des Jahres, ja.
Normalerweise datet Apple ja nicht unbedingt zweimal im Jahr die Pro-Generation ab. Das heißt, sie müssten jetzt im Endeffekt, um jetzt wieder die Rangordnung herzustellen, müssten sie jetzt ja zeitnah das iPad Pro updaten, damit das...
Nicht unbedingt. Die Frage wäre halt gewesen, warum hat man mit dem iPad eher nicht gewartet, bis die Pros kommen? Aber du willst natürlich dem Pro nicht zusammen mit dem Air vorstellen.
Das ist richtig. Jetzt fragt man sich, wann kommt das Pro?
Wahrscheinlich nie gehabt.
Das wäre dann theoretisch dann im März der Fall im nächsten Jahr.
Und?
Ja,
die Frage, man muss wirklich mal warten, bis das iPad Air jetzt da ist. Das kann sein, dass es nicht schneller ist als die aktuellen Pros.
Das bezweifle ich.
Das ist die Frage, wie ist er getaktet, wie viele Kerne sind
live? 6 Kerne.
Ja, GPU-Einheiten, das muss man erstmal, wie gesagt, abwarten, bis die Dinger da sind. Ja. Und selbst wenn er schneller ist, das ist ja nicht, wie gesagt,
warum nicht? Es ist im Moment jetzt ein bisschen ein komisches Gefühl zu sagen, wenn sich jetzt jemand für ein Pro 11 Zoll interessiert, den jetzt guten Gewissen zu sagen, kauft ihr das und jetzt nicht den das iPad Air der vierten Generation zu empfehlen. Erstens mal das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben da einen günstigeren Startpreis beim iPad Air. Und wie gesagt, diese Prozess-SoC-Geschichte, ne? Das muss man halt sehen.
Ja.
Also der Preis.
Wer kauft sich denn momentan sowieso ein Pro?
Das scheint eine Menge Leute zu geben, die das tun.
Jeder wahrscheinlich, der wirklich jetzt eins braucht, ja, soll er ein Pro kaufen. Ja, ist in Ordnung.
Ja.
Aber das.
Ja, aber nochmal auf den Startpreis zurückzukommen, da habe ich nämlich mal nachgeklickt. Der Startpreis für das Gerät mit 64 GB liegt bei 632,60 €. Und das ist eine Ansage für das, was das Gerät bietet, für das, was drinsteckt, ist das eine Hausnummer. Weil wir haben im Endeffekt alles das, was ein Pro-Gerät auch ausmacht. USB-C,
ja, Pencil-Kompatibilität. Und wie lange, bis das neue Pro kommt?
Da muss man dann gucken, wie sich das neue Pro abhebt.
Das wird es auf jeden Fall.
Ja, muss es ja. Wäre ja schlimm.
Nee, aber wie gesagt, freuen wir uns doch, dass die Technik jetzt in dem Air so ist, wie sie ist. Dass halt aus dem Pro auch so viel nach unten tropft. Ja. Was mich eigentlich noch mit am, oder einer der Punkte, die mich wirklich interessieren, ist halt der Power-Button mit dem Touch-ID-Sensor. Vor allem, wo wir den in Zukunft noch sehen werden. Das ist eigentlich eher die Frage. Ja. Kommt der ins iPhone? Ja. Wie wird das nächste iPhone SE aussehen?
Wäre prädestiniert dafür. Aber
das könnte eigentlich so ein Air-Update bekommen, ja.
Das wäre ja auch schon, das war ja auch schon lange in der Gerüchteküche, dass man dort einen Home-Button sehen wird im iPhone SE. Also das war ja schon für die aktuelle Generation in der Gerüchteküche.
Ja, okay, nachdem sich das verdichtet hatte, dass es sich an dem Design orientiert, war eigentlich klar, dass es mit dem Button kommen wird. Aber die nächste Generation. Was interessant wäre, ist halt, werden wir den Sensor jetzt in den nächsten iPhones schon sehen?
Es war ja auch lange Zeit in der Gerüchteküche, dass wir ein iPhone SE 2 Plus sehen werden. Also das im Endeffekt, was vielleicht wäre das natürlich auch
ein Das sehe ich Gerät, jetzt eher weniger, ja.
Ja, warum nicht? Das SE Plus mit Home, mit dem Touch-ID-Sensor im Power-Button, kein Home-Button mehr im klassischen Sinne. Das wäre vielleicht ein Update.
Nee, das wird vielleicht der Nachfolger vom SE werden, aber das sehen wir nicht parallel zum SE, dann mit so einem abweichenden Design. Da bin ich fest davon überzeugt, dass wir das nicht parallel zu dem SE sehen werden, ein SE Plus.
Naja, denn natürlich auch mit einer größeren Display-Diagonale, was natürlich auch die Plus-Modelle generell auszeichnet
ausgezeichnet hat. Aber das wird vom Design her, wie gesagt, ich sehe nicht, dass eins kommt ohne Home-Button.
Ja. Ja gut, war jetzt ja nur eine spontane Idee.
Aber wie gesagt, das nächste ist kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann, wie gesagt, ohne Face-ID kommt, aber dann mit dem Touch, also mit dem Touch-ID im Power-Button. Und die Gerüchte gab es ja in Bezug aufs iPhone ja schon die ganze Zeit. Die Frage wäre jetzt, weil wir auch schon gehört hat, eventuell mit Fingerprint-Reader unter dem Display und beide Funktionen, also Face-ID und Touch-ID im Telefon, da hatten wir, glaube ich, auch mal in der Folge drüber gesprochen, als die Gerüchte kamen, halt mit dem Touch-ID im Power-Button. Warum sollte man was überhaupt an das Display legen? Ja, wird ja mehr Sinn machen, dass man dann, wenn man beide haben will, dass er dann über einen Power-Button macht und Face ID halt noch drin hat. Die Frage, die sich halt jetzt stellt, wenn das iPad da ist, wird es die kommende iPhone-Generation vielleicht schon haben?
Das ist die Frage.
Weil es macht durchaus Sinn. Gerade aktuell zu der Zeit, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, gerade auch mit den Problematiken, die du hast beim Entsperren mit Face ID, mit Mundschutz, alle mit Mund-Nasen-Schutz, wäre das durchaus eine sinnvolle Sache. Ob die natürlich dann jetzt schon kommt, ist die andere Frage. Nur wenn wir es jetzt schon im iPad haben und die Geräte sich verzögert haben, ist das vielleicht auch mit ein Grund?
Vielleicht, dass die dann noch auf die Schnelle, in Anführungsstrichen auf die Schnelle,
auf die Schnelle ist die Frage, ja.
Naja, wir haben ja gehört, dass sich die Massenproduktion erst am 15., also gestern im Endeffekt starten soll. Das war ja die Gerüchtelage aus der Lieferkette. Hatte aber angeblich andere Gründe bezüglich Mainboards, also Logicboards oder wie sie auch immer heißen, oder PCBs. Das war ja die Begründung, die man dort lesen konnte, könnte natürlich vielleicht auch indirekt damit zusammenhängen, dass sie noch, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ist auf jeden Fall spannend, drüber nachzudenken. Weil wie gesagt, das würde definitiv aktuell Sinn machen.
Aktuell auf jeden Fall. Und es gibt auch Leute, die mit Face ID nicht zurechtkommen oder Probleme haben.
Ja, genau. Es würde generell Sinn machen, wenn du wieder beides drin hättest.
Es gibt ja auch Berufssparten, die zum Beispiel, habe ich letztens da was von gehört, Schornsteinfeger, verrußt im Gesicht, hat Probleme mit Face ID, weil der Normalzustand ja nicht ist, dass er schwarz im Gesicht ist und alles voll Ruß hat. Und damit
das
hat er
ist auch noch Probleme. Ja, es ist auch nochmal was anderes. Du bist mal mit Ruß du bist nach einem Arbeitstag vielleicht ein bisschen schwarz im Gesicht, ist was anderes, als wenn du mit Brille, ohne Brille.
Ja, klar. So sieht's aus.
Das ist halt nochmal was anderes. Ja. Das lässt sich, denke ich mal, besser trainieren als jetzt der Ruß im Gesicht, ja.
Ja, ist jetzt zwar ein relativ exotisches Beispiel, aber
es, ja, diese, aber es
diese
ist,
Probleme existieren ja.
Genau.
Ja. Ja, so ist es. Ja, gut. Also jedenfalls das iPad Air, das hat schon bei mir Begehrlichkeiten geweckt. Also auf jeden Fall.
Vor allem, wenn das Gerät gerade im Vergleich zum Pro jetzt wirklich interessant ist oder dir das bietet, was du haben willst und du nicht abwarten willst oder auf Features spekuliert, die vielleicht das nächste Pro-Update bekommt. Mhm. Klar, 600 Euro sind immer nur 600 Euro, aber das ist immer noch günstiger als vielleicht dann...
Also auf jeden Fall günstiger, weitaus günstiger als ein Pro-Modell.
Dann wäre halt die Frage, dann ist jetzt, denke ich mal, das eher vierte Generation durchaus eine interessante Alternative.
Ja, auf jeden Fall. So sieht's aus. Sehe ich genauso. Und da haben sie der ganzen Pro-Serie wieder sehr viel Attraktivität gegeben, mehr als bei dem Vorgängermodell. Da hatte man das Gefühl, naja, das ist so eine halbherzige Geschichte. Und das aktuelle Modell, das hat wieder sehr, sehr viel sehr, sehr viel Attraktivitätspunkte bekommen, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so, dass das Vernunfts-iPad für alle diejenigen...
Das ist, denke ich mal, doch eher das normale iPad, oder? Ja. Das iPad ohne Air.
Ja, ich weiß nicht. Du hast natürlich die Kompatibilität mit einem weitaus besseren Pencil, den du zum Beispiel auch direkt über Induktion laden kannst.
Wenn man den dann jetzt nutzen
möchte. Wenn man den dann braucht, klar. Oder wenn man den nutzen kann.
Genauso ein Magic Keyboard, wenn ich es nicht nutze, brauche ich es auch nicht unbedingt. Ja.
Genau, ja klar. Aber wer jetzt, sagen wir mal, sehr viel mit einem Pencil arbeiten möchte, den würde ich schon dazu raten, sich mit dem Pencil 2 und mit dem Feature Set des Pencil 2 zu beschäftigen und dann vielleicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf das iPad Air der vierten Generation. Das macht für mich mehr Sinn. Ist meine Meinung.
Ja, vor allem ist es ja jetzt auch ein schönes Gerät. Ja,
ja klar, USB-C. Ja, das ist auch ein
Punkt. Ist jetzt nicht unbedingt so das Killer-Argument, aber...
Ja gut, aber ich gehe davon aus, dass auf lange Sicht gesehen Lightning wegfallen wird. Also das wird jetzt nicht mehr so lange dauern, bis sie sich von dieser Schnittstelle verabschieden werden.
Ja, zumindest mal sieht es so aus, dass das komplette iPad-Sortiment mittelfristig komplett umgestellt ist. Ja.
Genau, das wird dann auch irgendwann mal später auch auf die absoluten Standardgeräte runtertropfen und die nächsten Geräte, die dran sein werden, das werden die iPhones sein,
ja,
die dann irgendwann umgestellt werden und dann wird Lightning irgendwann Geschichte sein, ganz klar.
Ja, die Frage
ich glaube zwar
halt
jetzt echt, nicht, beim iPhone 12 glaube ich das nicht, da wird es noch Lightning geben,
ja, wobei,
gehe ich ganz stark von aus.
Warum dauert es so lange, wenn sie jetzt beim iPad ja gefühlt schon länger oder gefühlt schon Jahre, ja, sind ja jetzt mittlerweile auch Jahre, schon auf USB-C setzen, warum nicht auch beim iPhone?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie ja auch noch versuchen, diese Lizenzgeschichte so lange auszumelken, so lange zu melken, wie es möglich ist.
Ja, okay, MFI kannst du doch zertifizieren auf jeden Anschluss.
Na, wo
ist Made for iPhone hat ja nicht unbedingt was mit Lightning zu tun, ne?
Nein, das nicht, aber du hast ja die Möglichkeiten, dann ganz anders
Lizenzen zu erheben. Zubehör und Ja. Okay.
Das als bei USB-C. Hm. USB-C ja kein spezifischer Anschluss ist von Apple.
Ja, okay.
Lightning schon. Lightning findest du nur bei Apple.
Das stimmt.
Ja. Und ich glaube, das haben sie versucht, so lange wie möglich zu melken, diese Kuh. Lizenzgeschäfte, ganz klar. Naja, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt alle wichtigen Themen, die uns bis jetzt bekannt sind oder alle wichtigen Fakten, die uns bis jetzt zur Keynote bekannt sind, abgearbeitet. Da wird sicherlich in den nächsten Tagen wie gewohnt immer noch eine Menge hinzukommen und eine Menge Dinge hinzukommen. Ganz interessant ist auch, dass die ganzen iOS-Versionen, iPadOS, iOS, tvOS und watchOS ab heute verfügbar sind. Da hat Apple auch, ist Apple auch, glaube ich, gegen eine Tradition angeschwommen, hätte ich bald gesagt. Normalerweise kam diese Version immer zu den neuen iPhones. Und jetzt sind sie quasi vorm Start der neuen iPhones mit der iOS 14-Version rausgegangen. Ich glaube, das gab es noch nie, so viel wie ich weiß. Oder gab es das schon mal vor einem iPhone eine neue iOS-Version?
Nee, denke nicht.
Tja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das ist halt nun mal so.
Genau.
Gut. Ja, und was kann ich abschließend zur Keynote sagen? Es war eine runde Sache letztendlich. Es war nicht das alles, was wir erwartet haben. Oder nicht das alles ist gekommen. Ich habe noch ein paar mehr Kleinteile erwartet. Im Moment ist ja ganz heiß in der Gerüchteküche, dass der 30. September der nächste Termin sein wird für eine Keynote. Und geht man davon aus, dass wir dort dann die iPhones sehen werden. Ich persönlich glaube nicht an den 30. September. Ich glaube eher an den 6. Oktober. Halte ich für realistischer. Aber das sind ja letztendlich auch noch ein paar Tage Unterschied. Ich hoffe, dass wir auf lange Sicht nicht nur solche Events sehen werden von Apple, nur so voraufgezeichnete Dinge. Und ich hoffe nicht, dass Apple daran Gefallen gefunden hat, auch wenn wir irgendwann mal wieder zur Normalität zurückgehen und wenn Corona irgendwann wieder Geschichte sein wird, hoffe ich nicht, dass sie dabei bleiben werden, dass wieder diese großen Events irgendwie dann doch mehr vor Publikum abgehalten werden oder zumindest live abgehalten werden, weil das hat ja doch eine gewisse Spontanität mit reingebracht.
Ich denke mal, die WWDC, sobald es wieder geht, wird auf jeden Fall auch wieder so eine Veranstaltung werden wie gehabt. Ob die Sessions dann alle wieder wie das alte Format laufen oder ob das dann teilweise oder vielleicht auch ganz wieder so läuft wie jetzt bei der letzten WWDC, was ja wirklich gut funktioniert hat, muss man dann mal absehen. Aber ich denke mal, das mit dem Vorort und so, das wird bei der WWDC auf jeden Fall wieder der Fall sein.
Ja, ich hoffe.
Andere Veranstaltungen, ich denke mal, alles außer iPhone wird schwierig. Warum? Und? Es funktioniert ja. Das hast du ja jetzt bei den iPads auch gesehen. Ja,
das funktioniert, keine Frage. Und vor allen Dingen, das gefällt Apple auch sehr gut, denke ich, weil sie da die komplette Kontrolle über die Präsentation haben. Und das ist
ja, das haben sie ja auch.
Ja, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Live-Event machen und präsentieren auf der Bühne ein iPad oder ein iPhone, hast du natürlich immer noch so einen Faktor, da kann noch so Kleinigkeiten schiefgehen.
Ja,
aber das
gehört beim Live-Sein dazu. Ja, dafür hast du ja die Backups etc.
Ja, aber das ist ja auch der Charakter einer Live-Präsentation gewesen. Und das war ja auch immer so das Interessante. Ich erinnere zum Beispiel, wenn Steve Jobs so gesagt hat, ihr schaltet mal alle eure WLAN-Devices aus. Solche Dinge.
Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja.
Genau. Das und war solche witzig. Dinge, davon lebt natürlich eine Live-Veranstaltung, von solchen Kleinigkeiten.
Ja, wobei sowas wird heute auch nicht mehr passieren.
Da ist die Infrastruktur. Dann passieren andere Dinge, die du nicht vorhersehen kannst. Dann fällt eine Lampe von der Decke oder sonst was. Wollen wir es jetzt nicht hoffen, aber dann passieren andere Kleinigkeiten. Und
das ist vielleicht dann die Frisur von Federici nicht ganz. Ja.
Genau, auf der anderen Seite, spiegelverkehrt. Aber das sind natürlich solche Dinge, die man halt bei, solche charmanten Dinge, die man halt bei einer Live-Präsentation hat, die man in einer vorproduzierten Geschichte halt logischerweise nicht hat. Und ich hoffe, dass Apple da jetzt nicht so sehr dran gefallen findet, dass man jetzt nur noch solche glattgeleckten, aalglatten Präsentationen sieht, sondern dass wir auch wieder zu einer halbwegs Live-Situation zurückkommen.
Wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es, wenn überhaupt, die WWDC und vielleicht so eine iPhone-Präsentation sein wird. Die nochmal vor Publikum, ob es dann auch so wie gehabt die Größenordnungen sein werden, mal dahingestellt. Vielleicht auch ein kleinerer Rahmen oder dann handverlesene Gäste. Aber mehr, mal spontan hier ein Townhall-Meeting abgehalten was sie ja auch hatten, gerade mit iBooks und sowas, glaube ich nicht, dass das in Zukunft nochmal passiert. Okay, iBooks ist eh ein totes Thema, davon abgesehen. Aber so als Beispiel, wie das halt damals war, das glaube ich, nee. Und gerade so Kleinsachen wie jetzt zum Beispiel die Uhr oder auch jetzt das iPad und das iPad Air, die ja sehr gut auch so abzuhandeln sind, das wird auch in Zukunft so passieren.
Ja, ja.
Außer du hast dann halt nochmal eine WWDC oder eine iPhone-Präsentation, wo du sowas vielleicht nochmal mit reinnimmst dann. Aber vom Zeitpunkt her ist es ja eigentlich schon unterschiedlich. Von daher, ich denke mal, es wird weniger. Ja. Sobald es wieder losgeht mit den Vorortveranstaltungen, wird es definitiv weniger werden.
Ja, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite halt schade.
Ja, andererseits, wer wird es denn bitte vermissen? Ja. Okay, WWDC aber alles andere?
Mein Gott, glaube, es werden einige Pressevertreter vermissen, die sich gerne auf so einer Präsentation gezeigt haben oder sich das gerne vor Ort live angeguckt haben. Ich denke, die werden es vermissen.
Ja, gerade so als Treff dann auch. Ja, dann trifft man sich halt mit den Kollegen halt bei der iPhone-Vorführung und kann dann zusammen hier die Filmchen drehen. Ja.
Aber, und du hast natürlich auch noch einen ganz, ganz großen Vorteil. Du hast eine Hands-on-Area, wo gleich
Geräte auch angefasst werden können. Aber da haben sie dann in der Vergangenheit doch auch schon Leute hier zu One-on-Ones eingeladen. In Cupertino.
Ja, oder diese Pressemeetings, Briefings, die es da gab und gibt.
Und das wird in Zukunft auch passieren.
Das wird in Zukunft auch passieren. Oder es gibt eine NDA-Geschichte, dass es eine Vorbemusterung gibt, obwohl das natürlich bei gewissen Produkten sehr schwierig ist. Und
inwieweit das funktioniert, ist ja auch wieder die Frage. Das hast du ja dann auch bei den Entwickler-Kits jetzt zum Apple Silicon mit den Minis gesehen. Da haben sich auch einige um die NDAs nicht gekümmert. Ja.
Sehr viele haben da die Benchmarks rausgehauen und haben frei von der Leber erzählt,
was andererseits macht und tut. Hätte Apple dagegen vorgehen wollen, hätten sie es getan. Ja.
Das ist klar.
Die wissen ganz genau, die wissen ja selbst, wie sind denn die Benchmark-Ergebnisse gerade jetzt bei dem Mini, und du hast da einen alten Prozessor drin. Und die Benchmark-Ergebnisse sind so gut im Vergleich zu anderen Geräten. Ey, das kann ja beim Serienmodell nur besser werden. Lass die Jungs die Zahlen doch veröffentlichen. Ja, das kann uns ja nur recht sein.
Naja, klar.
Das nimmt ja schon mal ein bisschen so die Befürchtung eventuell, wie leistungsfähig wird das System sein. Ja, nimmt das ja da die Befürchtungen schon mal ein bisschen raus. Ja, und ja, deswegen alles da, wie gesagt, also da nichts unternommen haben, ist gut zu verstehen. Es ist ja im Prinzip nur positiv gewesen für Apple.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Tja, okay. Ich würde sagen, wir hätten das Event jetzt, wie ich es eben schon erwähnt habe, denke ich, ganz gut beleuchtet. Und Feinheiten sieht man ja dann immer erst noch ein paar Tage danach. Ja. Ich glaube, du brauchst einen neuen Bürostuhl. Man hört
ihn. Ja, ich habe es ja vor ein paar Folgen schon mal angesprochen. Wenn es knarrt oder so, ist es der Bürostuhl. Ja.
Okay. Ja. Vielleicht sollten wir mal in Richtung Herman Miller noch mal winken.
Ja, können wir gerne machen, aber
naja. Ja, aber winken können wir ja lange, aber ob wir uns sehen, ist eine andere Geschichte. Obwohl, bei Tesla haben wir auch nicht gewunken und die haben uns gehört. Also von daher, obwohl Tesla wollen wir ja eigentlich gar nichts. Die haben sich ja quasi aufgedrängt, in Anführungsstrichen.
Ja, mal gucken, ob sie einem noch ein Fahrzeug aufdrängen wollen.
Ach, du als Dauerleihgabe würde ich das auch nehmen, aber sonst nicht.
Zahlen ja, komm, muss ich
für so ein... Ja. Sowas nicht.
Ja, dann hast du auch keinen verdient.
Sagen wir mal so, wie es jetzt aussieht mit dem aktuellen Qualitätsstandard, möchte ich für so ein Fahrzeug kein Geld ausgeben.
Apropos, da können wir nach der Aufnahme drüber sprechen, über Auto. Dann machen wir jetzt keinen Autopodcast auf.
Nein, aber es wäre ja auch mal interessant, wenn uns vielleicht mal jemand aus der Autoindustrie sponsern möchte. Ich stelle mich da auch gerne hin und winke. Vielleicht möchte mit uns jemand kooperieren.
Ja, vielleicht Borgward.
Och, nee. Das Thema, genau das Thema, was wir noch zum Schluss der Sendung nicht besprechen wollen. Offline machen wir das dann. Ja, okay. Es war ein sehr interessantes Happening, hätte ich bald gesagt, wo sie dann die Restposten an den Mann bringen wollten. Gut. Dann hören wir uns, wenn alles gut geht, nächste Woche irgendwann wieder.
Jo, also bis dann.
Ciao.